Moin Moin und Hallo! Diese Folge Kino Plus wird euch präsentiert von Heat 2. Als Filmfans muss ich euch sicherlich nicht erklären, warum ihr euch diesen Roman nicht entgehen lassen solltet. Immerhin gehört der vom vierfach Oscar-nominierten Regisseur Michael Mann inszenierte erste Teil mit Robert De Niro und Al Pacino zu den absoluten Klassikern der Thriller-Genres. Gemeinsam mit Bestseller-Autorin Meg Gardner ist nun eine fesselnde Fortsetzung erschienen, die die Machenschaften international operierender Krimineller ebenso beleuchtet wie die Polizeibeamten, die ihnen auf der Spur sind. Aber keine Angst, auch ohne den ersten Teil gesehen zu haben, steht euch dem Lesevergnügen hier nichts im Wege. Heat 2 ist seit dem 27. September überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Greift dort unbedingt mal zu. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus.
Eigentlich wollten wir heute die 400. Folge feiern. Das tun wir leider nicht. Aber stattdessen reden wir über ein paar schöne Filme. Als kleines Trostpflaster. Viel Spaß bei dieser extra Ausgabe Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Plausch hier bei Kino Plus, der leider nicht den schönsten Anlass hat, beziehungsweise der einen eher traurigen Anlass hat. Denn Antje und ich wollten heute hier eigentlich in schicker Abendgarderobe zusammen mit Eddie, Andy, Steven und Mel sitzen und die 400. Folge Kino Plus feiern. Wir hatten das ein bisschen aufgeschoben, Eddie war ja im Urlaub und dann ging das terminlich nicht mit allen überein und dann haben wir halt einen Termin gefunden, das wäre heute gewesen. Und der Herbst hat zugeschlagen, die Krankheitswellen rollen wieder und es sind zu viele einfach Menschen entweder betroffen oder eben, außer Gefecht gesetzt oder zu eng im Kontakt, dass wir gesagt haben, nee, so können wir es leider wirklich nicht machen.
Wir hätten zu dritt hier gesessen, glaube ich, heute.
Ich glaube, wir hätten zu dritt.
Ist, glaube ich, verschont geblieben.
Ja, wir hätten, glaube ich, zu dritt hier gesessen. Alles andere wäre zu riskant gewesen, beziehungsweise wäre nicht möglich gewesen. Ja, und es ist schon nicht einfach im Vorfeld gewesen, die 400 zu produzieren. Und es haben eine Menge Leute echt eine Menge Gas gegeben und sich hinter den Kulissen bemüht. Und trotzdem, kommen halt immer wieder oder passieren halt immer wieder Sachen, auf die haben wir keinen Einfluss, auf die können wir keinen Einfluss haben. Die passieren einfach und verhindern halt einfach. Und wir können jetzt einfach nur das Beste draus machen, indem wir, das haben wir uns so beide, vorgenommen, indem wir einfach noch ein paar schöne Filme irgendwie jetzt mal besprechen, die in dieser Woche an den Start gehen, als zumindest kleiner Ersatz. Also wir hätten eigentlich eine Pre-Show gehabt von 20 bis 20:30. Da hätte ich allein, glaube ich, gesessen oder zumindest mit Eddie, glaube ich, und hätte halt so ein bisschen das runtergerattert, was wir jetzt eigentlich besprechen wollen. Und
also
dann hätten wir
ist doch, wenn man ehrlich ist, ist das ja auch eine Pre-Show, die ist nur sehr weit im Voraus.
Ja, die ist halt sehr weit im Voraus, Also, liebe Leute, wir haben schon einen Termin ins Auge gefasst als Ersatz. Wir müssen jetzt einmal klären, ob da jeder Zeit hat und ob da alle können. Aber das ist schon ein sehr guter Termin. Mhm. Ich glaube, da kriegen wir auch mindestens das Gleiche hin, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, weil wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr reinpacken können oder so. Ich will nicht zu viel versprechen, aber das, was wir bislang für die 400. geplant hatten, ja, unter anderem ein Manifest von Antje.
Oh ja. Und dass ihr, also, ich bin begeistert.
Ja, ich bin neugierig.
Du hast doch auch eins vorbereitet, oder? Oder bist du diesmal außen vor?
Ich bin diesmal außen vor. Ich habe ja schon zwei oder mindestens drei.
Ich weiß. Eins hatte ich noch gefunden, weil ich wollte ja so ein bisschen wissen, wie das aussieht. Ich habe ja noch nie eins gemacht. Ich hatte deins zu E.T. hatte ich noch ausgekramt. Und ich konnte mich düster erinnern. Hast du nicht mal eins zu Daniel der Zauberer gemacht? Oder war das jemand anderes?
Das war, glaube ich, Eddie.
Okay.
Eddie hatte, glaube ich, Daniel der Zauberer. Das war auch ein großes Ding. Ich hatte noch eins zu Bad Boys 2 gemacht. Andy eins zu Apocalypse Now.
Muss ich aber gestehen, bei Bad Boys 2 müsste ich jetzt fragen, war das ein Verriss oder war das eine Lobeshymne?
Das war eine Lobeshymne.
Weil du ihn nicht magst.
Weil ich hasse ihn.
Hassliebe. Ja, okay, kann ich verstehen.
Ja, ich hassliebe ihn.
Kenn ich von Ready Player One.
Ja. Es gibt so Filme, da weiß ich, die sind einfach nicht gut, beziehungsweise die machen sehr viele offensiv falsche Sachen. Und trotzdem genieße ich es, mich immer wieder da rein zu stürzen und irgendwie mich rein zu wüten, so ungefähr, so von wegen, ah ja, das stimmt, da war ja noch das. Oh, und jetzt macht er noch das. Oh, ich weiß genau, warum er das macht, dieser Penner. Ja. Also so solche Gedanken gehen dann einem manchmal durch den Kopf, so, die natürlich nicht allzu ernst sind, aber.
Ja, bei Ready Player One ist es halt so, ich mag das Rennen im ersten Drittel. Ich liebe den Shining Part und ich hasse das Ende, das letzte Drittel. Aber ich finde alles davor so gut, dass, wie gesagt, Hassliebe trifft's. Ja. Ich hätte den aus Frust über sein Nachlassen damals, ich weiß nicht, welches Jahr das war, 18, 9, 17? Egal, damals.
Ich glaube, 18 war.
Ich hatte ihn in meinen Tops und in meinen Flops. Das ist,
muss man auch mal schaffen.
Ja, aber beides gerechtfertigt.
Ja. Was ich noch kurz einmal vorweg erwähnen möchte, ist nämlich auch die Tatsache, eigentlich wäre diese 400. Sendung ein schöner Moment gewesen, um zu sagen, ey, okay, so Freunde, jetzt machen wir mal Pause. Ja, also es wäre halt einfach mal ein schöner Abschluss gewesen oder es wäre so ein richtig schönes, rundes, großes Ding gewesen, um zu sagen, so, jetzt gönnen wir uns mal eine Auszeit, denn das ist tatsächlich der Fall. Ich werde Anfang Oktober in den Urlaub fahren, wieder mal nach Sitges, um dort zum Festival zu gehen und danach habe ich noch einen Umzug vor mir und dementsprechend bin ich einfach nicht verfügbar und habe eine Menge auf dem Zettel, die ich erledigen muss, eine Menge Dinge auf dem Zettel, die ich erledigen muss und deswegen gibt's halt einfach mal eine Zeit lang kein Kino Plus.
Was auch daran liegt, dass dann noch andere Leute hinter den Kulissen wechseln, weil ich angeboten hatte, dass ich es wieder mache, aber das wäre dann alles zu viel, da sind zu viele Lücken im
Genau,
im
weil Team halt einfach. Unter anderem auch Mel und Alvin, die gehen halt auch mal in Urlaub. Wir haben, glaube ich, jetzt echt seit Beginn des Jahres ganz gut durchgeballert, hatten auch eigentlich immer vorproduziert oder irgendwie was in petto, was wir zeigen konnten. Und ja, wir haben auch jetzt für die Zeit, in der wir weg sind, haben wir einiges vorproduziert. Es werden ein paar Trailer Mania Folgen kommen. An Halloween gibt's ein Horror-Spezial mit unter anderem Antje. Und
so habt ihr mich noch nie gesehen.
Und es werden neue Seiten offenbart, würde ich sagen. Und ja, wir werden hier und da nochmal ein Baller-Binge irgendwie reinballern und vielleicht haben wir auch noch einen kleinen Talk, den wir.
Wollte ich gerade sagen, dürfen wir noch lieber nicht jinxen.
Nee. Jinxen. Also wir haben, oder vielleicht sogar noch zwei Talks, die wir in der nächsten Woche nochmal unterbringen können, um die Zeit zu überbrücken. Wissen wir noch nicht, ob das klappt. Das hängt ja auch alles ein bisschen dann wieder jetzt gerade von den, von den erstarkten Krankheiten wieder ab oder Krankheitsbildern wieder ab. So, es ist halt einfach jetzt der Herbst und die Erkältungen mehren sich. Und
dazu muss man ja sagen, ich hab am Montag auch noch eine Nachricht geschrieben, ey, ich will jetzt nicht die Pferdescheu machen, aber ich bin krank.
Ja.
Und ich bin wieder gesund heute. Umsonst. Ja. Ich hätte mir viel mehr Zeit lassen können mit dem Gesundwerden. Ich hätte nicht so viel Hühnerbrühe trinken müssen.
Siehste.
Mann.
Also, es kann halt einfach nicht wirklich beeinflusst werden. So viel steht fest. Aber wir können vielleicht ein bisschen was für euer Amüsement in diesen Tagen sorgen, denn wir haben uns noch ein paar Filme rausgesucht, über die wir einfach mal sprechen wollen.
Und apropos, es tut mir leid, ich unterbreche dich heute so sehr. Es tut mir sehr leid. Apropos Ersatzprogramm. Ich habe das große Glück gehabt, eine Einladung zu erhalten von Warner Brothers und Tele5. Ich habe nämlich zusammen mit Lutz van der Horst, der das ganze Ding moderiert hat, mit Thilo Gosejohann, ein mittlerweile auch zumindest im Geiste Freunde des Hauses.
Auf jeden Fall, ich habe schon mit ihm gesprochen, deswegen.
Ja, ich weiß. Und der hat auch schon übrigens zugesagt, mal einen Trailer Mania zum Thema Horror zu machen. Da kann ich ihn jetzt drauf festnageln.
Geil, es gibt einen zweiten Teil. Sehr, sehr, sehr gut.
Und mit Amias Abdu, das ist der unter anderem Moderator von Die Höhle der Löwen. Und mit denen habe ich einen Talk aufzeichnen dürfen zum Thema Cancel Culture, also direkt voll rein und im.
Da hast du ja das leichteste Thema.
Ja, die Sendung fing auch damit an. Wir haben einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angefragt, die wollten alle nicht. Damit fing das an. Und da ist ein sehr schöner Talk draus entstanden unter dem Titel Der Filmtalker, weil das ein Format ist, das noch andere Folgen hat, unter anderem auch mit eine Folge mit Peter Rütten und Olli Kalkofe. In einer Folge ist Steven dabei. Also ist es egal, was mit Filme ist, Steven halt auch irgendwann da. Oliver Pocher zum Beispiel auch dabei. Und dann wird halt zu verschiedenen Filmen getalkt. Ich habe mir die Sendung mit Steven noch angeschaut danach. Der war mit Amias zusammen. Da ging es um, sind zweite Teile immer scheiße zum Beispiel?
Nein.
Würde ich auch sagen. Dann gab es
Hellboy 2. Terminator 2.
Zum Beispiel, ja.
Der Pate 2.
Dann
Aliens.
Ging es bei Oliver Pocher um das Thema Coming of Age, wo er und ich weiß, ich kannte den Gast nicht, irgendein Kabarettist, Tobi, irgendwas. Also ich kannte den nicht. Da haben sie halt über Filme ihrer Jugend gesprochen. Also wirklich ein sehr breites thematisches Spektrum. Und das Ganze wird ausgestrahlt zum jetzigen Zeitpunkt, oder mein Kenntnisstand zum jetzigen Zeitpunkt ist am 15. Oktober. Ich weiß aber nicht, ob die Staffel dann anfängt, weil es sind insgesamt 6 Folgen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das dann der Staffelstart.
Weil ich glaube kaum, dass sie alle Folgen, weil eine Folge geht mindestens 45 Minuten, dass die alle hintereinander ausstrahlen. Danach geht's wohl in die Tele5-Mediathek und es geht auch noch zu Discovery Plus.
Okay.
Und Ich war im Nachhinein eigentlich ganz zufrieden. Deshalb möchte ich das hier gerne ankündigen.
Ja, und ich möchte gerne ankündigen, dass wir gerne Lutz van der Horst auch mal in der Sendung hätten. Ich weiß, er hat nicht so viel Bock zu reisen. Aber vielleicht ist es ja die Gelegenheit dann doch mal. Oder wir kommen nach Köln. Eins von beiden.
Vor allen Dingen, die haben halt, also bei Thilo wussten wir ja, dass der Ahnung hat. In dem Moment, als bei Cancel Culture das Thema auf Jeepers Creepers kam, kam er direkt mit Clownhaus um die Ecke. Also, dass der sich auskennt, wissen wir ja.
Also Thilo hat mir erzählt, Steven hat mir erzählt, dass der wohl sämtliche Tatortfolgen auf DVD hat und so. Also der ist so richtig dick im Thema.
Das glaube ich. Und auch, ich habe Lutz van der Horst bislang einfach nicht als filmnah wahrgenommen, weil ich auch, ich kenne ihn aus der Heute-Show, das ist so ziemlich alles. Aber der ballert da auch Filmtitel raus, wo ich dachte, huch, also der kannte zum Beispiel Lux Aterna, wo ich dachte, den kennt auch nicht jeder.
Nee.
Aber ja, genau.
Das kann auch nicht jeder gucken. Aber wo wir schon bei Tele 5 und der Mediathek sind, da würde ich doch einfach mal direkt den Ball dann aufnehmen und mit unseren Mediathekentipps für diese Woche fortfahren. Ich weiß nicht, haben wir eine kleine Grafik dazu? Oh.
Ach, das ist aber viel Schönes dabei.
Ja, viel Schönes dabei. Unter anderem in der Tele5-Mediathek Der unsichtbare Gast von dem Regisseur, wie heißt er, Paul Olio oder Raul Olio?
Oriol Paolo. Der auch schon.
Oriol Paul.
Echt?
Oriol Paul, der auch The Body gemacht hat.
Der The Body gemacht hat und der danach, Boy Missing war leider nicht mehr so gut.
Nee, Boy Missing war nicht mehr so gut. Aber Der unsichtbare Gast, der war noch ganz gut. Es ist eine Art Thriller-Kammerspiel über jemand, der halt neben der Leiche aufgewacht ist. Das ist und er ist der Liebhaber und gleichzeitig Anwalt, hat seine Familie verloren und jetzt taucht eine Anwältin auf mit einem neuen Zeugen. Und mehr möchte man gar nicht verraten.
Ich fand den toll.
Ja, ist ein spannender Film. Ja. Spannender Film. So, dann gibt es in der Dreisat-Mediathek Gundermann, ein Porträt über den DDR-Sänger, Liedermacher und aber auch Stasi-Informant Gundermann, gespielt von Alexander Scheer. Und meiner Ansicht nach, und wie heißt der Regisseur?
Der von Halt auf freier Strecke.
Genau, Halt auf freier Strecke. Andreas Dresen. Toller Film. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Geschichte interessiert, dass ich da irgendwie mich wirklich, dass ich davon mitgerissen werde. Ich habe das geguckt, die Darstellung von Alexander Scheer, wie auch die Geschichte selbst, wie sie erzählt wird, hat mich Lügen gestraft. Ich fand beides wirklich gut.
Also für mich halt vor allem wegen Alexander Scheer sehenswert und die kriegen diese Atmosphäre von damals sehr gut rekonstruiert. Inhaltlich war das nicht ganz so meins. Aber ich
finde die Figur halt so spannend.
Ja, ich finde den lustigerweise vergleichbar mit dem Lindenberg-Film, weil da war das exakt auch waren auch so meine Gedanken, ja, schauspielerisch super, das Setting, das ganze Feeling super, aber mich kriegt die Story nicht zu 100%. Ich finde ihn aber trotzdem sehenswert, schon allein deshalb, weil Andreas Dresen mal nicht komplett einem das Gefühl gibt, dass wir alle irgendwann sterben und das alles
ist nicht ganz so dreuend, die Atmosphäre. Genau. Ja, aber dafür in Trouble Every Day, ein Film von Claire Denis, beziehungsweise der Film von Claire Denis, der mich so ein bisschen wieder mit Claire Denis versöhnt hat. Ich war ja nicht der größte Fan der Sachen, die ich bisher von ihr gesehen habe, aber in diesem Horrorfilm, der jetzt halt, ich glaube in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt hierzulande erschienen ist.
Auf der Leinwand nochmal, ne?
Genau, auch auf der Leinwand nochmal. Es geht hier, und das ist ein bisschen schwierig zu ergründen, innerhalb des Films. Also die Inhaltsangabe des Films ist deutlicher und klarer als der Film an sich. Es geht hier um einen Mann, der reist nach Paris, weil er einen alten Kollegen wieder treffen will, der da zusammen mit seiner Frau lebt. Beide waren in Afrika und haben aus Afrika eine Art Krankheit mitgenommen. Oder beziehungsweise in Afrika wurde eine Art Krankheitsbild geschaffen, dass hier Menschen, sag ich mal, ihre Partner nach dem Sexakt verspeisen. Und Beatrice Dall, die Frau des Wissenschaftlers, den Vincent Gallo, die eigentliche Hauptfigur, treffen möchte. Die leidet halt unter dieser Krankheit und zieht halt regelmäßig nachts los und greift sich irgendwelche Männer ab und bringt die dann um. Und Vincent Gallo leidet unter derselben Krankheit, kann die aber mit Medikamenten unterdrücken. Nur das wird dann halt in Paris, wenn er dann halt da ankommt, wird es dann halt immer schwieriger. Ja.
Beatrice Dall kennt man aus Inside.
Genau,
aus dem
zum Beispiel.
Französischen Original.
Ja. Also auch ein heftiger Film, ne? Will ich nicht abstreiten. Es gibt ein, zwei wirklich sehr fiese Szenen, die unter anderem Bisse beinhalten. Mhm. Aber ja, vielleicht für Claire Denis-Komplettisten oder halt Interessierte doch interessant.
Ja, muss ich mal gucken, habe ich noch nie gesehen.
Ja, aber es ist auch, wie gesagt, ist ein sperriger Film, ne? Will ich nicht abschreiten. So, dann ein Film, den ich durch dich gesehen habe.
Ist der toll.
Den ich auch wirklich gut finde, beziehungsweise der eine Situation beschreibt, die ich nie selbst erleben möchte. Mhm. Er heißt 1000 Arten, den Regen zu beschreiben und ja, bezieht sich auf ein, kann man das Krankheitsbild sagen? Oder nennen?
Würde ich gar nicht sagen. Es geht ja darum, dass der Sohn der Familie, dessen Vater von Bjarne Mädel gespielt wird, kannst auch gerne mal, ich kann das von dir nicht lesen, ich weiß nur, Bjarne Mädel, wer spielt die Mutter?
Emma Bading. Und nee, Bibiana Beklow.
Emma Bading ist dann die Tochter.
Genau.
Und die sehen sich plötzlich damit konfrontiert, dass der Sohn der Familie einfach sagt, er kommt nicht mehr aus dem Zimmer raus. Das ist wohl ein Phänomen, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, aber es ist ein Phänomen, das man aus dem asiatischen Raum kennt, weil es da immer wieder junge Männer machen, die sagen, keine Ahnung, aus verschiedenen Gründen, ich bin mit der Welt überfordert, was auch immer. Und der zieht es halt knallhart durch.
Ja, Hikikomori heißt das.
Und das ist eine Krankheit oder eine Entscheidung,
naja, also
ein Lebensstil? Was?
Ich weiß es nicht, also ob das eine Krankheit ist oder ob das halt einfach eine Entscheidung ist. Hm. So, ja. Auf jeden Fall haben die Japaner halt eben diesen Begriff dafür und genau okay. Das, sich komplett aus dem sozialen Leben zurückziehen. Hm. Und der Junge kommt halt aus dem Zimmer nicht mehr raus und man sieht ihn auch den ganzen Film über nicht. Mhm. Und ja, wie gehen die Eltern damit um? Ja, wie geht man generell mit so einer Situation um? Das beschreibt dieser Film. Ich will nicht sagen, dass das äußerst uplifting ist.
Nein.
Und dass der Film irgendwie ja wirklich schon eine eher depressive Grundstimmung mit sich bringt. Aber er endet gar nicht mal so schlimm, wie man das vielleicht jetzt anhand der Inhaltsangabe denken mag. Ja. Und endet eigentlich auf einer doch ja hoffnungsvolleren Note. So, und wird dann halt toll gespielt und getragen von Bjarne Mädel und Frau Beklow. Also, ja, kann man machen.
Man muss sich keine Sorgen machen, dass der Film damit endet, dass sie die Tür aufbrechen und er hat sich erhängt. Also, das wird nicht passieren. Das hätte Andreas Dresen gemacht, wahrscheinlich.
Ja, und das hätte dann vielleicht auch er gemacht, die Hauptfigur in dem nächsten Film gemacht, den es dann noch in der auch eine Arte-Mediathek gibt. Stimmt, genau. Alle waren in der Arte-Mediathek. Der Untergang.
Außer Gundermann und der unsichtbare Gast.
Ja, genau. Der Untergang ist noch erhältlich in der Arte-Mediathek. Ich sag mal so, ist ein schon sehenswerter Film. Kann man mal machen.
Ich habe den in der Schule gesehen.
Ja? Hm.
Also ich glaube, dass der das war. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, wie, du warst in dem und dem Jahr in der Schule und dann habt ihr den gesehen, dann straft mich das vielleicht Lügen, weil ich den vergesse, mit einem anderen verwechsel. Aber ich meine, wir hätten den gesehen.
Also es sind Hitlers letzte Stunde genau, im Führerbunker, ja. Mit, ja, gespielt genau. Von Bruno Ganz.
Ja, ich meine, dass wir den gesehen haben. Jetzt habe ich mich selber verunsichert. Von wann ist der denn?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, von wann.
2003?
Der ist. Jahreszahlen, immer Jahreszahlen. Ja,
in diesem Fall ist es ausnahmsweise mal wichtig, weil dann weiß ich vielleicht.
Ob du noch in der Schule warst oder nicht?
Ja.
Oder vielleicht eine Ehrenrunde gedreht
nein,
hast?
Nein, das habe ich nicht. Aber wenn der jetzt, weiß ich nicht, wenn ich in der dritten Klasse gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, dann hätte das nicht ganz
gepasst. Das wäre natürlich fatal. Oder halt die coolste Schule aller Zeiten. 2004.
Dann kommt das hin, dann war der das, glaube ich. Apropos, das habe ich ja schon tausendmal erzählt, dass wir im Englischunterricht 7 und American Beauty geguckt haben.
Wegen Kevin Spacey?
Nein, wegen Filmanalyse, weil in American Beauty die Tür so schön rot ist. Und es waren zum Zeitpunkt, wo wir beide Filme geguckt haben, noch nicht alle 16. Das habe ich aber schon tausendmal, glaube ich, hier erzählt. Aber 7 nicht im schlecht. Englischunterricht finde ich geil.
Was habe ich denn geguckt? Effie Briest. Ja, super. Ja. Gut, ja, der Untergang, ich meine, schon sehenswert. Oliver Hirschbiegel hat es auch echt schön klaustrophobisch inszeniert. Und ich glaube, die Darstellung von Bruno Ganz ist doch gelungener als so manch andere Darstellung Hitlers.
Ja.
Weil sie halt schon auch so ein bisschen das Erbärmliche in ihm zum Vorschein bringt.
Was ich sehr witzig finde, ich hatte am Wochenende mit dem Film eine gewisse Begegnung, weil ich hatte vorher Final Destination geguckt, den ersten, weil ich den gerade noch, ich rewatche gerade noch mal alle für einen Podcast und bin dann aber eingeschlafen kurz vor Ende. Und ich bin wieder aufgewacht, als im Fernsehen dann der Untergang lief und es gibt eine Szene in der Untergang, da hört man aus dem Off jemanden, eine Frau, einen Brief schreiben. Mhm. Und ich war im Kopf, aber ich guck doch gerade Final Destination und ich weiß eigentlich, wie Final Destination ausgeht. Aber es hätte ja jetzt sein können, dass ich vergessen habe, dass am Ende noch eine von den Überlebenden auch noch einen Brief schreibt. Und am Anfang konnte ich das noch zusammen. Und dann ging es irgendwann in Themen, wo ich dachte, wann hat Final Destination das denn aufgegriffen?
Was macht der Mann mit dem Schnauzbart?
Und dann fiel mir auf, ist nicht mehr Final Destination. Ja.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja.
Ja. So, dann machen wir noch weiter mit den Streaming-Tipps.
Oh.
Da, zack, haben wir es. So, ja, auf Disney startet jetzt Hokus Pokus 2. Ich wollte es einfach mal erwähnen. Ich hatte schon mitbekommen, nachdem wir den Trailer mal irgendwo gezeigt, also bei uns gezeigt hatten und wir uns so nicht so ganz sicher waren, ob der Film wirklich so ein Riesending ist. Da wurde ich in den Kommentaren nicht belehrt, aber immer wieder darauf hingewiesen, dass das schon ein Riesending ist, gerade in Amerika. Genau. Und auch der Film wahrscheinlich dann doch eher für den amerikanischen Markt gemacht worden ist. Aber offensichtlich kennen den auch genug Leute in Deutschland noch. Hm. Ich meine, ich kenne den auch, ja. Ich habe den auch vor Jahren gesehen. Und jetzt kommt halt nach 29 Jahren die Fortsetzung, in der die Kerze halt wieder angezündet wird und einmal eine Gruppe Teenager verhindern muss, dass die drei Hexen kurz vor Halloween jede Menge Unheil anrichten. Also der Trailer hatte mir nicht so wirklich zugesagt. Also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis verspürt, das unbedingt sehen zu wollen. Aber kann ja sein, dass das für einige Leute doch interessant.
Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe auch das Original nie gesehen, also den ersten Teil. Aber das schaut für mich ein bisschen so aus, auch mit den jugendlichen Hauptfiguren, dass das vielleicht was ist für Leute, die gerade ihre erste Halloween-Feier veranstalten.
Ein richtiger typischer Disney-Kanal-Film.
Ja.
Ja. Ja. Das Gegenteil davon ist dann dieser Klassiker, der es jetzt auf Amazon Prime gibt, Der Exorzist. Habe ich mir gedacht, komm, kannst du mal wieder empfehlen. Ist ja nie verkehrt. Hat man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen. Lohnt sich ja immer mal. Und ich meine, Friedkin hat ja einfach einen rundum effektiven Film geschaffen, der in allen Facetten glänzt. Und wenn man dann noch so die ganzen Hintergrundgeschichten kennt, mit dem Pfarrer, der da ja wirklich von der Straße weggecastet worden ist und so weiter, super.
Yep.
Ja. Dann ein Film, den ich so in mein Herz geschlossen habe, The Losers, ist jetzt ab übermorgen, glaube ich, also ab dem 1. oder 1.10. auf Netflix erhältlich. Eine Comicverfilmung mit Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans und Zoe Saldana über eine Gruppe von, was weiß ich, Spezialisten, die bei irgendeinem Einsatz reingelegt werden von einem, was ist das, Industriellen, Mr. Max, und deswegen wollen sich Jeffrey Dean Morgan und Chris Evans und so weiter an ihm rächen. Und ich fand den spaßig.
Okay.
Hast du den mal gesehen?
Nope. Wie, von wann ist der denn? Nein, ich will doch kein bestimmtes, ich will doch keine Jahreszahl wissen, sondern nur, ob der aus diesem Jahr ist oder von vor 3 oder vor 5 oder vor 20 ich glaub,
der
Jahren.
Der ist schon etwas älter. Der ist wirklich schon 2010. Der ist, wie gesagt, der kam so mit Expendables und A-Team irgendwie um die Ecke und ist deswegen halt auch ein bisschen untergegangen. Okay. Aber es gibt eine wundervolle Szene, in der Chris Evans als Fahrradkurier in so ein Hochhaus oder in so ein Bürokomplex reinmarschiert und dabei Journey's Don't Stop Believing singt. Ja? Und dann ist das halt Teil von so einem Art Raubüberfall. Mhm. Und die Szene ist echt, die hat sich in mein Hirn gebrannt. Und deswegen, habe ich diesen Film auch irgendwie so ein bisschen in mein Herz geschlossen. Auch wenn er jetzt nicht der allergrößte Knaller ist. So, dann diesen Film hatte ich eigentlich, und das ist wieder so ein Zeugnis dafür, weswegen, oder dass das halt hier eigentlich die Pre-Show war. Mhm. Den hatte ich eigentlich mit reingenommen, weil Eddie den gesehen hatte.
Ach so.
The Kid Detective. Kennst du den?
Nein.
Da geht es um einen, ehemaligen Kinderstar, beziehungsweise einen Kinderdetektiv, der halt eben deswegen berühmt war, weil er halt als Kind Detektiv war und Fälle gelöst hat, so, ja.
Also im echten Leben oder für eine Sendung?
Im echten Leben.
Im echten.
Ja, und jetzt ist er halt 31 und zehrt halt noch so ein bisschen vom Ruhm vergangener Tage, aber löst halt auch nur so, ey, kannst du mal eine Katze vom Baum holen, so in der Art, also irgendwelche Bagatellfälle so. Bis dann eines Tages eine junge Frau bei ihm auftaucht und ihn bittet, einen richtigen Erwachsenenfall zu übernehmen, nämlich, glaube ich, die Ermordung ihres Freundes oder das Verschwinden ihres Freundes. Ja. Oder nee, ihr Freund wurde umgebracht, genau. Und er soll das jetzt irgendwie klären. Und ich habe den auch noch nicht gesehen, aber Eddie war damals, hat den höchsten Tönen von, also nicht den höchsten, allerhöchsten Tönen von den Filmen geschwärmt, aber hat gemeint, ey, den kann man schon mal echt mal machen.
Das klingt wirklich sehr, sehr cool. Also ich,
und dann halt auch mit hier Brody, ne?
Ja, also ich mag auch generell, ich habe sehr eine Affinität mittlerweile zu Filmen mit jungen und in dem, was sie tun, fähigen Protagonistinnen und Protagonisten. Also S zum Beispiel oder keine Ahnung, Summer, wie hieß er? Super Dark Times zum Beispiel. Also,
Summer of 84.
Oder den auch, genau. Oder auch Gänsehaut, so um es ein bisschen kindlicher noch zu machen. Wenn man, da fängt ja schon Nightmare on Elm Street mit an, wenn man das Gefühl hat, da tun sich gerade Kinder zusammen, weil sie vielleicht auch von Erwachsenen keine Hilfe erwarten können. Und das klingt irgendwie nett. Apropos Detektive, ist ja jetzt auch gerade wieder ein neues Szenenbild zum 3-Fragezeichen-Film rausgekommen. Zum nächsten. Und Julius Weckauf als Justus Jonas zu besetzen, ist ja wohl.
Okay, das bleibt dann aber auf dem eher jüngeren Niveau.
Ja, aber ich habe erstmals das Gefühl, dass die zumindest das Casting schon mal nicht verkackt haben. Und selbst im, wir wissen es alle, spitzzüngigen Twitter-Kosmos gab es wirklich viel Lob fürs Casting.
Hm. Ja, das wird dann etwas, was ich mit meinem Sohn.
Ja, hätten wir eine normale Sendung, hätte ich es vorgeschlagen für Billig oder Willig, das Bild. Aber kann ich nur mal empfehlen, mal zu gucken, wer da Fan ist. Also ich als Fan, der die Filme nicht mag, bin da optimistisch.
Okay. Ja, und dann kommen wir, ich will jetzt nicht sagen zum Aufreger, zum Spalter. Doch, zum Spalter der Woche. Blond ist seit gestern auf Netflix erhältlich, die Romanverfilmung. Das muss man wirklich betonen. Die Romanverfilmung des gleichnamigen Romans von Joyce Carol Oates von Andrew Dominik, dem Regisseur von unter anderem Chopper, Killing Them Softly oder die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Und das ist ein fiktionaler, wie soll man sagen, Werdegang von Marilyn Monroe. Mhm. Ja, also man lernt ein bisschen aus ihrer Kindheit kennen und dann, ja, springt die Handlung, sag ich mal, von ihrer Pin-Up-Zeit direkt zu ihren ersten Rollen und springt dann aber auch immer wieder, sag ich mal, ein bisschen hin und her zwischen Schauspielschule, Set, Privatleben und so weiter und so fort. Und daraus entsteht ein, ja, fast schon 2 Stunden, 45 Minuten langer Albtraum, in dem diese Frau sehr oft zu leiden, also sehen ist, also in dem man sehr oft sieht, wie sie leidet, aber in dem sie auch halt Zwiegespräche mit ihrem Fötus führt oder auch am Set irgendwelche, sag ich mal, klugen oder, sag ich mal, interessanten Bemerkungen macht, sich wirklich eine Rolle reinsteigert, auch versucht, das Leben hier und da zu genießen, aber dann auch immer wieder in den Rausch abdriftet. Und ja, es ist ein anstrengender Film, es ist ein verkopfter Film, es ist ein aufgeblasener Film, es ist ein offensiver Film. Es ist aber auch meiner Ansicht nach ein echt geil inszenierter Film. Ein Film, der immer wieder den Zuschauer auch vor gewisse Fragen stellt, der es schafft, diese ikonischen Bilder, die man von Marilyn Monroe kennt, in diese Geschichte mit einzuweben und ihnen eine völlig neue Bedeutung zu geben. Mhm. Ja, und in dem halt auch Ana de Armas meiner Ansicht nach eine echt starke Leistung hinterlässt. So. Und ein Film, der halt dann wirklich auch hart mit diversen amerikanischen, wie man sagen, Idealisierungen und Idolen umgeht. So, ja? Also da werden schon harte Thesen aufgeworfen und harte Szenen auch gezeigt, die ja im Zweifelsfall einfach der reinsten Fantasie entspringen. Aber sie vermitteln meiner Ansicht nach ein bisschen den Albtraum, den diese Frau dann teilweise auch erlebt haben soll. Ja, konntest du reingucken schon?
Ich habe leider noch nicht reingucken können, weil dadurch, dass er so lang und auch so sperrig ist, will ich nicht einfach nur reingucken. Ich will die Zeit haben, den komplett zu gucken. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so angesagt ist, vermeintliche Traumkarrieren so ein bisschen zu hinterfragen. Also wir hatten ja Blond, wir hatten ja diesen Judy, den ich jetzt nicht groß mochte, aber der hat ja eine ähnliche
Elvis wahrscheinlich.
Elvis auch so ein bisschen. Ich hatte eben auch noch ein Beispiel von der Frau, ja genau, dieser Corsage mit Sissy.
Mhm.
Und finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht, weil es sich gerade bündelt, vielleicht gab es das immer schon und das ist mir noch nicht so bewusst, aber das sind gerade kommen viele Assoziationen hoch irgendwie. Es wird auch nicht mehr lange dauern. Da, wobei, Jackie war.
Ja, Jackie war, aber Jackie war ein anderer Alf.
Er war direkter.
Also Jackie war, glaube ich, konzentrierter auf eine Phase und hier wird ja wirklich das komplette Leben bis zum Ende einmal rekonstruiert oder zumindest durchflogen. Ja. Und ey, ich muss sagen, ey, da sind geile Übergänge drin.
Ich habe so Bock auf den, wirklich. Also
ich weiß, es gibt hier und da auch, sag ich mal, Abneigung gegenüber der Aussage, dass das schon irgendwie an David Lynch erinnert, beziehungsweise das Fire Walk With Me von ihm immer wieder in Bezug dazu gesetzt wird. Ich muss sagen, mich hat er eigentlich viel mehr an Inland Empire erinnert.
Oh Gott.
Ja, und beziehungsweise Assoziationen, sag ich mal, hervorgerufen zu Inland Empire. Und auch generell überhaupt an das Werk von Lynch. So, es gibt, meiner Ansicht nach, gibt es da eine richtig krasse, ja, Twin Peaks-Anspielung drin. Das wäre dann wieder Fire Walk With Me, aber die lässt sich nicht auf den Rest des Films übertragen. Zumal es halt dann auch immer wieder, ey, da waren so viele Sachen drin. Ich gebe zu, ich kenne Marilyn Monroe, ja, ich habe einige Filme gesehen, ja, und ich habe sogar hier und da, sag ich mal, richtige Favoriten. Aber so groß über das Privatleben von ihr habe ich mich nie informiert. Und anhand dieses Films habe ich gedacht, ist das echt? Kann das wirklich wahr sein? Da gibt es eine Szene, diese berühmte Szene, wenn die, wenn die berühmte Szene über diesem Fahrstuhl, über diesem U-Bahn-Schacht inszeniert wird, ne? Das war so die erste, eines der ersten Bilder, das ich von Marilyn Monroe im Kopf hatte. Ja. Als kleiner Junge so, und das war Marilyn Monroe, das war die Sexbombe, genau. Bla bla bla, so hat man es damals hier noch genannt. Und ja, aber wenn ihr jetzt mal, was ist das? Was ist das für eine Aussage? Du bist die Sexbombe so, ne? Also jetzt bist du an dem Punkt, wo du es hinterfragst. Damals hast du es einfach nur hingenommen. Und dann zeigt dir dieser Film, wie diese Szene eigentlich entstanden ist. Und ich denke mir so, macht er das jetzt als Symbolwirkung? Also inszeniert er das so, um die Symbolwirkung davon irgendwie, sag ich mal, einmal umzukehren und gleichzeitig irgendwie zu zeigen, wie es damals war? Aber dann habe ich das nachgelesen und habe festgestellt, da waren wirklich 2.000 bis 5.000 Leute bei dieser Szene anwesend, ums Set herum, die alle geschrien und gegafft haben, die alle gucken wollten, wie dieser Rock hochgeblasen wird. 2.000 bis 5.000 Leute. So, die mussten die Szene dann irgendwann nochmal gesondert irgendwie nachdrehen, ja. Aber trotzdem, also das muss man sich mal vorstellen zu der Zeit, ja. Und ich muss sagen, ich mag den Film. Also ich mag den Film wirklich. Und ich bin mir aber auch wirklich bewusst, dass der Film sehr lang ist und sehr lange das Leiden dieser Frau zeigt. Und ob das nicht dann wieder schon zynisch ist, dieses Leiden so lang auszuschlachten.
Wie lang geht der denn?
2 Stunden 45 Minuten.
Okay. Na gut, ich habe jetzt gestern erst einen Film mit 2 Stunden 20 gesehen. Der hat sich angefühlt wie 80 Minuten. Also es ist immer
gut. Muss ich auch sagen, der hat sich erstaunlich kurzweilig angefühlt. Also deutsches Mainstream-Kino kann gerne öfter mal so sein. Also das fand ich schon ziemlich gut.
Wann strahlen wir aus? Was haben wir heute für ein Datum?
Ja, das ist, nee.
Weil ab 1.10. Passt nicht, ne?
Nee, passt nicht. Ja, also Blond, wie gesagt, muss man, glaube ich, Bock drauf haben. Hattest du diesen Ermordung des Jesse James durch den Viking Robert gesehen?
Und auch Killing Them Softly, wo ich eben dachte, als du die so aufgezählt hast, die Film, dachte ich auch, wer kam denn auf die Idee, dass es kein Spalter
wird? genau das. Wer kam denn auf die Idee, dass der nicht spalten wird?
So, und ja? Auch, genau, das kannst du vielleicht noch sagen. Der hat ja im Vorfeld deshalb für Aufsehen gesorgt, weil es ja in Anführungsstrichen der erste FSK 18 Netflix-Film ist. Was ist da dran?
Ja, in Amerika hat er halt diese NC-17-Freigabe bekommen. Vermutlich aufgrund eines irrigierten Penises, den man ungefähr für eine Sekunde sieht.
Das ist alles.
Und es gibt noch einen, Blowjob, der auch, sag ich mal, ja, mehr zeigt, als man normalerweise vielleicht sieht, aber dann doch nicht das zeigt, weswegen er eigentlich ab 18 freigegeben werden sollte, so, ja. Ich verstehe schon, dass das für jüngere Zuschauer alles recht verstörend sein kann, beziehungsweise, dass das schon eine gewisse Altersfreigabe erforderlich ist. Ob das wirklich 18 sein muss, halte ich für fragwürdig, weil wir haben in Euphoria und Game of Thrones, ich sag mal, ähnlich viel Genitalien gesehen oder noch mehr irrigierte Genitalien gesehen. Und da, sag ich mal, weiß ich nicht, wo da der Kontext irgendwie anders sein sollte, so, ja. Ich muss auch sagen, diese NC-17-Einstufung skandalisiert den Film mehr, als es nötig ist.
Okay.
Und es ist eine harte Szene. Es ist wirklich keine schön anzuschauende Szene. Gerade wenn man dann auch so wirklich dann an dem Punkt mitbekommen hat, was in diesem Leben von dieser Frau alles so abgegangen ist. Oder beziehungsweise im Kopf von ihr abgegangen sein soll. Und ja, es ist natürlich für die Amerikaner dann eine deutlich gewagtere Szene.
Na gut, wenn ich dann den Anfang von 365 Tage denke und das war der erfolgreichste Netflix-Film.
Und das denke ich mir halt auch, weißt du, in Zeiten, wo wir 365 Tage mindestens 3 Filme von kriegen, dass das so einen Wirbel verursachen soll, nein. Mhm. Dass das harte Bilder sind, ja. Dass sie sehr lang diese Frau leiden zeigen, verstehe ich auch den Vorwurf oder beziehungsweise kann ich den Kritikpunkt verstehen. Mhm. Aber ich verstehe halt den Ansatz des Regisseurs, dass der halt schon versucht, einfach da mal zu vermitteln, was das damals war und wie übertragbar das noch auf heute ist. Ja. Ja.
Ich habe große Lust auf den, nur ich muss mir halt, da muss man Zeit für haben.
Genau, genau. Gut, so, Kinostarts. Wir brauchen ja auch noch Zeit. So, was könnte ich schneller abhaken? Einen kleinen deutschen Film, Abschlussarbeit einer Dame, die an der Konrad-Wolf-Schule, glaube ich, an der Uni studiert hat. Der heißt, wir könnten genauso gut tot sein. Hast du von dem schon gehört?
Gehört, ja, weil ich den Titel irgendwie so schön finde.
Ja.
Aber leider nichts von gesehen.
Ist so eine Art High-Rise in noch minimaler. Es geht um ein Hochhaus. Wir bekommen am Anfang des Films mit, wie eine Familie, Vater, Mutter, Kind, in feinstem Anzügen in dieses, also zu diesem Hochhaus laufen, durch einen Wald, schauen sich die ganze Zeit schon ängstlich um und ja, bewerben sich dort um Aufnahme, um eine, sag ich mal, um eine Wohnung und werden dann von der zuständigen Sicherheitsbeamtin erstmal auf ein paar Sachen geprüft und abgefragt und so weiter. Und dann wird ihnen die Wohnung gezeigt und dann müssen sie eine Reportation vorlegen und irgendwann fällt der Mann auf die Knie und sagt halt, bitte, bitte, könnten Sie nicht ein gutes Wort für uns einlegen, so auch persönlich gesprochen. Und man fragt sich so, was ist denn da los? Und dann siehst du halt diesen, sag ich mal, Hausrat, ja, also es ist halt wirklich nur dieses eine Hochhaus in irgendwie in einem Wald, ansonsten ist nichts drumherum, es ist eingezäunt, ja, es gibt halt ein Sicherheitstor so vorne und dann bekommst du halt mit, wie die halt darüber diskutieren, ob diese Familie jetzt geeignet ist für diese Gemeinschaft oder nicht.
Okay.
Ja, und welche Eigenschaften sie denn mitbringen, ob sie denn irgendwie sozial verträglich sind, ob sie irgendwie proaktiv und sich an irgendwelchen Sportarten beteiligen und so weiter. Und dann bekommt man so ein Bild mit, dass die sich da schon ihr eigenes Gesellschaftsbild irgendwie gestalten. Und was da draußen ist, das wird nie richtig thematisiert und gesagt. Mhm. Es wird halt immer nur so angedeutet, dass da draußen irgendwas ist, weswegen sehr viele Menschen in diesem Komplex leben wollen. Mhm. Und dann passiert leider ein Zwischenfall und diese Sicherheitsbeamtin, die halt Linda Söfgers heißt, die Regisseurin, die den Film inszeniert hat, diese Sicherheitschefin Anna, die ohnehin schon damit zu kämpfen hat, dass ihre Tochter nicht aus dem Bad rauskommen möchte.
Ja.
Ja, also die hat, die glaubt, die hat den bösen Blick und bringt allen Menschen Unglück und bleibt deswegen die ganze Zeit in ihrem Zimmer. Also die hat schon, also die Sicherheitsbeamtin Anna hat schon eben mit ihrer Tochter zu kämpfen, stolpert dann aber in eine blöde Situation und dann gerät sie quasi in die Mühlen dieses Systems. Und das fand ich halt ganz cool, wie man halt hier versucht, eine vermeintlich gut funktionierende Gesellschaft aufzubauen, die aber an denselben Vorurteilen, an denselben Befindlichkeiten, an denselben, an denselben Neidsituationen oder irgendwie, weiß ich nicht, missverstandenen Situationen scheitert und dann sich halt gewisse Dynamiken entwickeln. So. Das mag halt vielleicht, was die Figuren, die einzelnen Figuren angeht, hier und da auch ein bisschen einfach sein. Aber sag ich mal, als Abschlussfilm fand ich das jetzt doch bei 90 Minuten Laufzeit, hat mich das gut bei Laune gehalten, beziehungsweise habe ich das interessiert verfolgt.
Vor allem hast du gesehen, was da eben für Pressestimmen aufgeploppt sind mit Collider und so weiter für einen deutschen Abschlussfilm? Also
ja, also der kommt auch, was ich jetzt festgestellt habe, im Ausland wieder mal etwas besser an als bei dem heimischen Publikum. Also was ich so anhand von Letterboxd ablesen konnte, da waren halt die deutschen Stimmen etwas kritischer als eben die ausländischen. Ich muss sagen, ich finde ihn jetzt nicht über alle Maßen gelungen. Dafür ist er mir an manchen Stellen dann doch ein bisschen zu einfach oder hakt an manchen Stellen nicht nochmal nach. Auf die kann ich aber halt nicht näher eingehen. Aber alles an so alles in sich, muss ich sagen, so von der Inszenierung her, von der Stimmung her, fand ich schon ordentlich gemacht, ohne dass man halt wirklich viel zeigt.
Ja, cool. Ich mochte auch High Rise, da scheiden sich auch die Geister, weil den viele halt sehr plump fanden. Was ich auch verstehen kann, weil der Film ist jetzt nicht subtil in seiner Allegorie, die er da aufstellt. Aber ich mochte den auch mit Tom Hiddleston.
Ja, ich mochte den auch.
Da ist doch auch irgendwie so ein Aber Cover drin.
Das SOS.
Ja, von, sehr, sehr
von,
cool.
Radiohead, glaube ich.
Ich weiß, damals habe ich direkt danach gesucht und direkt nach dem Film gab es das noch nicht. Vielleicht mittlerweile gibt es das vielleicht.
Ja, das gibt's auf jeden Fall.
Ah, geil.
Ich habe den auch schon hier und da in einem Mix gerne mal verbaut, weil ich finde den Song, also gerade die Cover-Version finde ich Hammer, ja. Da hatten wir letztens schon drüber gesprochen, weil letztens, der war auch noch mal vor einiger Zeit in einer Mediothek.
Ach, okay,
vor ein,
cool.
zwei Wochen. Ja. So, ich würde dann jetzt mal mit einem limitierten Kinostart weitermachen. Den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Im Westen nichts Neues?
Nein, leider nicht.
Ja.
Da war die PV leider zu einem anderen Termin.
Ich muss sagen, Netflix haut gerade wieder ein paar Filme raus, die mir dann doch wieder doch deutlich besser gefallen haben. Der kommt auch nur limitiert ins Kino und startet dann im Oktober. Während wir, glaube ich, auch noch weg sind, glaube ich, startet der dann bei Netflix. Und das ist ja unsere Einreichung für den Auslands-Oscar.
Genau.
Und ich muss sagen, nachdem ich den jetzt im Kino erlebt habe, und ich gebe euch den guten Rat, wenn ihr euch den anschauen wollt, guckt den im Kino. Es ist ein verdammt immersives Erlebnis. Seit Der Hauptmann, muss ich sagen, nicht mehr so einen guten deutschen Kriegsfilm erlebt, der meiner Ansicht nach irgendwo zwischen, ja, und ich traue es mich jetzt auch gleich zu sagen, der irgendwo zwischen natürlich Der Soldat James Ryan, was so ein bisschen die Inszenierung der Schlachtszenen angeht, aber dann auch eben Der schmale Grat, was die Ästhetik zwischen den Schlachtszenen angeht, und auch Kommen Sie, was die Intensität dieser Sinnlosigkeit angeht, die dort gezeigt wird. Ja, es ist halt wirklich die dritte Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque, die erste deutsche, ja, nachdem es schon zwei ausländische gab, beide auch preisgekrönt. Der erste war bester Film, der Film von Louis Milestone aus den 30ern. Das Fernsehremake hat dann den Golden Globe als bester Fernsehfilm bekommen. Ja, und jetzt haben wir vielleicht Chancen. Und ich muss sagen, Edward Berger, der Regisseur von unter anderem Patrick Melrose.
Stimmt, ja genau, da hatte ich auch schon gedacht, ja gut, also.
Und mit allen Leuten, die da mitgemacht haben, der Score, ja, ey, wirklich, der Score ist sehr minimalistisch gehalten. Er besteht eigentlich aus so drei Bass-Sounds, die halt ständig da drüber gelegt werden, wo du halt denkst, Alter, oh, fies, du zuckst zusammen. Und dann kommt noch so eine Marschtrommel, wo du halt auch mal denkst, Alter, was soll das? Und die Schlachtszenen, wie sie eingefangen sind von der Kamera, und also wirklich, das ist hohes Hollywood-Niveau, was hier präsentiert
wird. Mich gerade so ein bisschen, natürlich nicht, was die Schnittarbeit angeht, wahrscheinlich, aber auch 1917 so ein bisschen erinnert.
Ja, aber ich muss sagen, ich finde den einen Tick besser als 1917.
Hat ja wahrscheinlich auch ganz andere Ansprüche an 1917.
Ja, aber auch was die Intensität und die Spannung angeht, so, ja. Der Film konzentriert sich vor allem auf die Front. So, es spielt fast alles an der Front. In dem Roman ist der Soldat Paul Bäumer, um den es geht hier, also hauptsächlich geht, nochmal zurück in die Heimat und hatte also schon ein, zwei, sag ich mal, Lazarettaufenthalte oder halt Fronturlaub. Ja, und es wird auch noch deutlich mehr Zeit aufgewendet, um zu zeigen, wie diese jungen Menschen in der Schule schon auf diesen Krieg gedrillt wurden. Damit hält sich dieser Film nur kurz auf.
Okay.
Der konzentriert sich mehr auf die Schlacht oder das Frontgeschehen, versetzt auch die Handlung eher ans Ende des Krieges und zeigt halt parallel zu den Handlungen an der Front die Bemühungen der Deutschen mit den Franzosen einen Waffenstillstand zu schließen. Und das ist so ein bisschen die Krux an dem Film, denn Daniel Brühl spielt hier halt den Unterhändler, der halt im Namen des Deutschen Reiches versucht, Waffenstillstand zu erfordern. Und das reißt den Film meiner Ansicht nach aus der Immersion raus, weil Daniel Brühl ist halt einfach Daniel Brühl und ist zu bekannt.
Ja, ist natürlich clever, ne? Jemanden wie Daniel Brühl, der in Hollywood auch mittlerweile gut bekannt ist, da rein zu besetzen. Wobei das Projekt sieht zu aufwendig und zu, so doof das klingt, zu gut aus, als dass man jetzt dem Regisseur unterstellen könnte, dass er damit Oscar-Baiting betreibt. Es ist eine sehr clevere Einreichung, würde ich sagen, aber ich behaupte, der Film ist nicht entstanden, um dann am Ende eingereicht zu werden. Sondern da war bestimmt der künstlerische Anspruch schon da.
Und halt eine zeitgemäße Aufarbeitung.
Ja.
Ja, also ich kann ja verstehen, dass man sich den 1930-Film nicht mehr anschaut. Ich meine, wo gibt's denn auch noch irgendwo zu streamen oder zu schauen? Den Film jetzt, muss ich sagen, was die Schlachtszenen und die Intensität angeht, auch gerade so gewisse Details aus dem Roman, die ich sehr, sag ich mal, fasziniert aufgesogen habe, weil sie halt mir in der Art noch nirgendwo geschildert worden sind, die werden hier auch aufgegriffen, ja. Es kommen sogar authentische Panzer zum Einsatz, so, was ich halt auch immer, sag ich mal, relativ wichtig finde. Diese Rahmenhand oder diese Nebenhandlung mit Daniel Brühl, wie gesagt, die findet halt, die zeigt immer noch so diese Absurdität, wenn da die dicken Minister hocken, irgendwie feinste Croissants irgendwie genießen, während die an der Front halt irgendwie darum kämpfen, irgendwie überhaupt was in die, zwischen die Zähne zu kriegen und dann irgendwie auch zu ihren Bediensteten hingehen und sagen, was, sind die von heute Morgen? So. Ja, und das ist, das klar, das entbehrt, also beziehungsweise das beinhaltet schon eine gewisse Absurdität und so weiter und es steigert die ganze Sinnlosigkeit so. Aber ich finde, eben durch Daniel Brühl und eben das Ganze etwas, wirkt das Ganze etwas, wie soll man sagen, theaterhafter, ja, als eben
filmischer,
ja, genau, als diese glaubhafte, sag ich mal, Darstellung dieser Schlacht, mhm, oder dieses Reinholen in dieses No Man's Land. Aber technisch echt, okay, also.
Ja, ich bin gespannt. Also, das ist jetzt der erste Film von Netflix, den ich mir, glaube ich, seit Roma im Kino angucken werde, weil bisher habe ich da die, also zum einen haben wir vieles gezeigt bekommen von den großen Sachen, zum anderen haben mich dann einige Sachen aber nicht wirklich interessiert, aber der jetzt scheint wirklich die Leinwand zu brauchen
auch. Ja, also würde ich auch sagen und das ist dankbar, also mhm, den auf einer großen Leinwand und auch noch mit dem Sound zu erleben, ja, das ist wirklich, glaube ich, die Erfahrung, die man dann machen, mhm, sollte, weil ich glaube, dann entfaltet der Film auch seine beste Wirkung und, ja, seine stärkste Wirkung. Okay. So, dann haben wir noch zwei Filme. Ah, welchen können wir kürzer machen? Wollen wir Smile kürzer machen? Ich glaube, weil da darf man ja auch nicht so viel verraten, oder?
Jetzt hat man das gar nicht gesehen.
Grins noch mal bitte so diabolisch, ja?
Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Schick.
Genau, also Smile, da hatte ich mich ja vor kurzem sogar dafür stark gemacht, dass der Trailer gezeigt wird. Ich glaube, da war Sean dabei, der, mhm, sich richtig erschreckt hatte. Ja. Es geht um eine Psychotherapeutin, die in einer Notfallaufnahme für psychische Störungen arbeitet. Also man kann sich sicher sein, die wird tagtäglich mit sehr creepy Dingen konfrontiert und auch mit schwer kontrollierbaren Dingen. Und eines Tages kommt dann dieses Mädchen zu ihr, das ihr sagt, sie wird verfolgt, was sie wahrscheinlich tausendmal in ihrem Joballtag schon gehört hat. Das Problem ist dann nur leider, dass das Mädchen sich vor ihren Augen die Kehle aufschneidet. Und was sie vorher zu ihr sagt, ist, dass sie halt lächeln sieht, dass sie halt Menschen lächeln sieht. Und zwar nicht normal, sondern auf eine sehr unheimliche Weise. Und dieses Lächeln setzt sie halt in dem Moment auch auf, als sie sich die Kehle durchschneidet. Das passiert alles, bevor der Filmtitel eingeblendet wird. Und dann sieht sich die Psychotherapeutin halt damit konfrontiert, dass sie nach und nach auch immer häufiger dieses Lächeln sieht. Wobei man sagen muss, da waren wir uns ja einig, das wird nicht überstrapaziert. Also sie sieht jetzt nicht plötzlich alle Menschen mit diesem Lächeln, sondern, ja, das wird immer mal wieder wohldosiert eingeflochten. Und man sieht ihr wirklich bei diesem psychischen Verfall zu. Und der schafft es durch das Setting durch die Hintergründe, dass sie ja Psychotherapeutin ist, dass sie auch selber eine Geschichte in der Vergangenheit hat, die ihr nach wie vor in der Gegenwart zusetzt. Dadurch schafft das der Regisseur, der übrigens damit sein Langfilmdebüt abliefert, eine paranoide Stimmung zu erzeugen, die er meiner Ansicht nach durchgehend aufrechterhält. Von der ersten, im wahrsten Sinne des Wortes, Sekunde bis, im wahrsten Sinne des Wortes, in die letzte Sekunde. Und das schafft er nicht dadurch, ah, da ist er, da ist er. Los, wach! Ah. der schafft das halt durch die Perspektive, dass er so nah dran ist an der gepeinigten Hauptfigur, dass man, ich hatte mit ihr zusammen Angst, weil er das hinkriegt, ja, bis zum Ende die Frage aufrechtzuerhalten, ob das alles wirklich jetzt ein Fluch ist oder ob das sich alles nur in ihrer Einbildung abspielt, denn der zeigt das alles so, dass man sich hineinversetzen kann in Menschen, die eben in ihrem eigenen Wahn leben. Denn ich habe das ist nicht von mir, das habe ich in der Kritik gelesen. Da schrieb ein Kollege, denn Leute, die halt diese verzerrte psychologisch bedingte Wahrnehmung haben, für die ist das alles echt. Und für sie ist das auch echt. Und keiner glaubt ihr, weil sie eben in diesem Umfeld arbeitet, wo sie tagtäglich, wie gesagt, damit konfrontiert wird, weil sie miterleben musste, wie sich vor ihren Augen jemand umbringt und weil sie noch Traumata aus der Vergangenheit mit sich herumschleppt. Und ich finde, dass der Film zum einen atmosphärisch extrem dicht ist. Er macht sich das teilweise ein bisschen leicht, weil er einen sehr intensiven Score hat, weil er keine Sekunde einen atmen lässt. Und ich finde, selbst bei richtig harten, gruseligen Horrorfilmen gibt's immer mal so 3-4 Minuten, in denen man merkt, gut, hier treibst du gerade Handlung voran, hier wird gleich kein Jumpscare um die Ecke springen. Und das hat der Film nicht. Der Film gab mir überhaupt keine Sekunde der Erholung. Ich habe die zweite Filmhälfte nur noch durch so geguckt. Und ich habe selbst eine Stunde danach noch Herzklopfen gehabt. Der hat mich volle Breitseite erwischt.
Ey, finde ich ja schön, weil du hast ja auch schon einiges gesehen.
Und weißt du, ich weiß nicht, ob das zynisch ist.
Dass ich so grinse?
Dein Pulli.
Ach so, ja. Ja, warum? Ich dachte, komm, die ganzen Anlässe oder der Anlass, weswegen hier sitzen, ist traurig genug. Da muss ja wenigstens einer mal irgendwie ein Lächeln aufsetzen.
Und ich konnte die Stunde, wie gesagt, Herzklopfen ging nicht weg. Und ich konnte den Leuten um mich herum auch nicht in die Augen gucken. Und also ins Gesicht gucken.
Echt?
Ja, es war wirklich total abstrakt.
Ach.
Und wie gesagt, der macht sich das teilweise leicht, weil der ja durchgehend halt diese sehr intensive Atmosphäre mit also diese audiovisuellen Spielereien halt für sich sprechen lässt. Aber ich finde, selbst wenn der Film gegen Ende schon eine Lösung präsentiert, für mich war diese Lösung keine Lösung, sondern nach wie vor ein, na, wer weiß. Leider
endet ja, also, genau, weil er ja schon eine gewisse Regel aufstellt und diese Regel wird ja nach wie vor erfüllt.
Ja, nur muss ich sagen, sämtlichen auch eindeutigen Motiven gehen Ende hin zum Trotz. Macht es für mich immer noch Sinn, dass sie sich das alles einbildet? Also haben wir eben im Trailer gesehen, sie macht sich dann irgendwann auf die Suche nach dem Ursprung dieses vermeintlichen Fluchs und kommt dann zu einer Frau, deren Mann sich deswegen umgebracht hat. Und sie zeigt ihm da, das hat man eben gesehen, in einem Atelier Bilder von grinsenden Mündern, die er gemalt hat. Wo man jetzt im ersten Moment denken würde, ja, endlich hat mal jemand auch das erlebt, was sie erlebt. Und im nächsten Moment denke ich mir, ja, vielleicht sieht sie dann nur grinsende Bilder auf den Bildern, sieht sie nur Grinsen auf den Bildern. Vielleicht sind das gar keine grinsenden Gesichter, weil man so nah dabei ist, dass man denken könnte, vielleicht bildet sie sich alles nur ein. Also selbst eindeutige Motive würde ich hier hinterfragen.
Ja. Ich weiß aber nicht, ob das jeder macht, der diesen Film sieht, denn
muss er auch nicht.
Ja, genau, weil was ich halt dann halt eher gesehen habe, war eben diese Eindeutigkeit. Und ich fand es ein bisschen schade, dass halt der Film dann halt dann doch eben so eindeutig an vielen Stellen war, wenn irgendwie schon zu Beginn eingeführt wird, okay, sie stellt ihr eigenes Wohl unter das der Patienten. Und dann denke ich mir, das wird ihr bestimmt direkt irgendwann zum Verhängnis oder das wird ihr halt, da wird ihr ein Strick draus gedreht. Es wird ihr ein Strick draus gedreht. Dann kommt der Ex-Freund als Polizist um die Ecke, der wird dann auch nochmal eine Rolle spielen und so weiter. Also ich finde, der Film nimmt leider dann doch immer an gewissen Abzweigungen, genau die Abzweigung, die man eben von ihm erwartet. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil ich halt mich auch auf den Film gefreut habe. Ich würde ihn aber nicht als, sag ich mal, Enttäuschung bezeichnen, sondern nur als persönlich vielleicht nicht ganz so mitreißend oder ja, als persönlich, wie gesagt, mich hat er nicht so geschockt oder mich hat er nicht so schocken können. Ja, es gibt Jumpscares in diesem Film und die kommen halt auch dann eben mit der entsprechenden audiovisuellen Unterstützung. Finde ich legitim, wirklich vollkommen legitim, ja, weil er ja auch dann eben in diesen Momenten die Stimmung so anspannt. So, aber ich sag mal so, vieles an diesem Film kommt mir doch dann allzu vertraut vor. Ich würde ihn irgendwo zwischen It Follows und Lights Out irgendwie einordnen.
Ja, It Follows macht ja auch Sinn, genau, weil das ein ähnliches Konzept hat. Lights Out auch, finde ich, deshalb, weil der auch so klein um die Ecke kommt.
Genau.
Also, was natürlich schade ist, ja, so ein Film wie Smile bietet sich an, Franchise zu werden, aber ich mag das, wenn so.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, wenn der jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viel gekostet hat.
Nee.
Ich denke mal, wenn der genug einspielt, ist es doch problemlos ein zweiter Teil oder
so. Ja, aber das finde ich halt so doof.
Ja,
wie gesagt, Lights Out steht auch so schön für sich.
Aber auch dafür steht das Horror-Business.
Ja, aber immerhin, was ich halt gut finde, also Paramount muss dem ja wirklich richtig vertrauen. Das ist jetzt nach, ich glaube, Maverick, der zweite Film, den sie nicht vorher an irgendwen verkauft haben. Die haben eine richtig große Werbekampagne. Es gibt eine sehr, sehr schöne, habe ich jetzt gesehen, in den USA bei irgendeinem, welche Sportart ist das, wo sie diese Kisscam haben?
Baseball?
Dann ist, genau, war es wahrscheinlich ein Baseballspiel, ich weiß nicht von wem, aber die haben irgendwann die Kisscam auf eine grinsende Puppe gerichtet. Nee, also die saß neben einem Typen. Man hat es nicht so eindeutig gemacht. Und wenn man genau hingeguckt hat, hat man gesehen, das ist eine Smile-Puppe. Und die scheinen große Stücke auf dem zu halten. Bringen den ja jetzt auch groß. Der Titel ist sehr, sehr prägnant.
Ich sag mal so, der wird sein Publikum finden und auch, der wird auch sein Publikum und der wird auch eine gute Menge von dem Publikum schocken können oder zumindest halt irgendwie so wohligen Grusel bereiten. Das würde ich dem Film gar nicht abstreiten. Für mich war es halt einfach nicht
der. Aber er hat bei der breiten Masse, das finde ich ganz schön, wirklich gute Kritiken bekommen.
Ich hatte mit Buddies mehr Spaß.
Über den wir jetzt auch reden könnten.
Wir über den reden?
Ja, klar.
Ja, aber wir haben noch einen anderen Film, ich glaube, über den reden wir. Denn heute startet noch der neue Film von Michael Bulli Herbig im Kino, der einfach, ja, eine Rekonstruktion des Falls Relotius ist. Antje hat es ja schon prophezeit, damals bei Filmfights, und irgendwann ist es dann wahr geworden. Er bezieht sich nicht wirklich hundertprozentig auf dieses Buch, 1000 Zeilen Lüge von Juan. Das ist wirklich furchtbar.
Ja,
ne?
Weil Moreno heißt, glaube ich, der Richtige, und Romero, wie der Horrorregisseur, heißt er im Film.
Okay.
Oder andersrum? Nein, Moreno heißt er im Richtigen.
Genau. Moreno, das Buch, das Enthüllungsbuch zum Fall Klaas Relotius.
Allein die Idee mit den Fake.
Ja, wurde jetzt hier von Bulli, sag ich mal, als Vorlage genommen. Man bezieht sich nicht direkt darauf. Herr Moreno war auch nicht als Berater irgendwie beteiligt.
Er steht aber im Abspann. Ich weiß nicht, ob in der Producer-Funktion, aber er steht auf jeden Fall.
Ja, beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, stand er nicht mehr dabei. Vielleicht haben sie es danach noch geändert. Vielleicht war es nicht.
Ich meine, dass er drin stand, weil ich nämlich dachte, ach okay, dann hatte der ja doch was damit zu tun. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Position.
Ja, ist egal. Wie gesagt, hier wird halt der Fall Lars Bogenius nacherzählt. Elise Mbarek spielt eben Herrn Romero, der irgendwie ja verdonnert wird, eben mit Lars Bogenius eine Reportage zu machen. Und im Laufe dieser Reportage machen sich ein paar Merkwürdigkeiten bemerkbar. Und entgegen aller Vorgesetzten, beziehungsweise entgegen der Chefredaktion der Chronik, ja, also das Pendant zum Spiegel so gesehen, oder die Spiegelung des Spiegels hier in diesem Film, stellt er Nachforschung an. Ja, und schafft halt das, was wir alle schon irgendwie seit einer geraumen Zeit wissen, nämlich eben einen riesengroßen Skandal in Reihen des Spiegels aufzudecken, der nicht nur, sag ich mal, eine Person irgendwie an den Pranger stellt, sondern halt dann auch ein ganzes Systemversagen aufzeigt. Und hier wäre mein einziger oder beziehungsweise mein größter Kritikpunkt an diesem Film, den ich sehr kurzweilig und unterhaltsam finde, und den ich eigentlich wirklich mit Spaß genossen habe. Ich muss nur sagen, Bulli meiner Ansicht nach verknappt ein bisschen zu sehr das, was da passiert ist, weil der Spiegel selbst brüstet sich unter anderem damit, dass die Dokumentationsabteilung, also die Abteilung, die alle Fakten eigentlich checken soll, dass die 50 Mann stark ist oder 50 Mann Frau stark ist. Und hier im Film kommt es immer so rüber, als wäre es nur ein einziger gewesen, der irgendwie damit zu tun hatte. Und das kann ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, also genau. Das ist hier tatsächlich so, finde ich, wie man sonst bei Adam McKay kennt. Also ich finde, 1000 Zeilen ist natürlich längst nicht so bissig, muss aber auch nicht sein. Aber er durchbricht ja immer wieder auch so die vierte Wand und solche Sachen. Und in dem Moment, wo das passiert, dass er halt zu dem einen Typen hingeht und ihm Schokolade, glaube ich, bringt, um ihn
Kekse
zu
Kekse oder so.
Ja, genau. In dem Moment, das ist gerade ein Moment, in dem Bogenius aus dem Off das kommentiert für den Zuschauer oder die Zuschauerin. Und das habe ich halt so aufgefasst, als er erklärt uns das gerade. Und anhand dieser einen Person, die stellvertretend für 50 steht, zeigt er, wie simpel das war. Und deshalb habe ich das schlucken können, auch so ein bisschen mit den Gedanken an einen Film wie Bombshell beispielsweise, wo ja
mehrere Figuren in einer zusammengefasst werden.
Genau.
Ja, ich verstehe den Ansatz. Aber wie gesagt, ich darf es ja nicht für voll nehmen.
Aber ich finde, das wird in der Szene deutlich.
Ja, aber ich meine, er ist ja nun mal ein unzuverlässiger Erzähler. Das ist das eine. Und wie gesagt, für mich, sag ich mal, schmälert es ein wenig die Dimension dieser ganzen Geschichte. Das ist so das, was ich mir denke, weil ich habe ja mit Schlussredaktionen gearbeitet und so weiter. So, ich habe zigfach irgendeine Scheiße korrigieren müssen, von der ich gedacht habe, das ist doch jetzt einwandfrei. Ja. Und das war nur bei den Schmierblättern, bei denen ich war. Ja. Aber wir reden hier vom Spiegel.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen, was mir da, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Weil, und das ist aber auch etwas, wo ich sage, okay, ich habe halt im Printjournalismus irgendwie mal ein bisschen was mitbekommen. Ich weiß, wie da Sachen ablaufen. Dementsprechend kann ich da vielleicht das anders irgendwie, oder habe ich da einen anderen Blick drauf.
Ja.
Aber ansonsten, zack, 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 zack und alles mit einem relativ schönen Witz irgendwie.
Genau, aber an den richtigen Momenten dann eben doch, dass er veranschaulicht, dass es einfach eine riesengroße Scheiße war, was ja da passiert ist. Ich finde, man hätte sich manchmal ein bisschen zurückhalten können bei der Darstellung des Privatlebens.
Ja, muss ich auch sagen.
Weil also ich habe irgendwann schon verstanden, dass er sehr, sehr wahnhaft da versucht, die Leute zu überzeugen und da hätte man manche Szenen einfach nicht gebraucht, die dann vielleicht eher in das gesteckt, was hinter den Kulissen abgegangen ist.
Ich hätte auch Elias Mbareks Privatleben
nicht... Ja, meine ich ja.
Achso, ja, gut. Ja, genau. Also beide Privatleben, finde ich. Ja. Also sowohl das Erfundene als auch. Weil das Ding ist, er stützt sich ja, wenn dann auf den Roman, also auf den Roman, ja, und den nimmt er ja noch nicht mal ganz, weil die Rechte dafür scheinen jetzt nicht so wirklich da gewesen zu sein.
Ja, geht ja, also das habe ich ja von Anfang an gesagt, als ich wusste, wie der Film heißt, meinte ich ja, der heißt bestimmt so, weil sie eben keine 1:1 Verfilmung des Buchs machen oder machen dürfen.
Obwohl sie tatsächlich auch 1:1 Zitate aus dem Buch drin haben.
Ja, vielleicht so, wie man es darf.
Ja, genau, vielleicht so, wie man es darf. Und ich meine, man muss ja auch sagen, das Buch ist ja auch nicht ganz unumstritten. Ist das richtig? Nicht ganz unumstritten?
Nicht ganz unumstritten, ja. Also, kannst auch einfach sagen, ist auch ein bisschen umstritten.
Ist auch ein bisschen umstritten, sagen wir es mal so, weil auch, und ich denke mal, das ist natürlich, als Autor kann man sich wahrscheinlich die Freiheit nehmen, beziehungsweise um noch einmal zu verdeutlichen, wie Herr Relotius gearbeitet hat, erlaubt sich ja auch Herr Moreno am Ende eine, sag ich mal, Floskel von wegen Herr Relotius ist auf dem Fahrrad gesehen worden, wie er durch Hamburg fährt. Das wurde von der Sekretärin irgendwie bestätigt oder beziehungsweise gesagt. Und da wurde ja auch schon einfach bestätigt, dass das nicht stimmt. Ja, ja. Beide Fakten können nicht ganz stimmen. Und ja, ich muss sagen, da ist eine Menge Scheiße passiert und die wird hier einmal im Schnelldurchlauf rekonstruiert. Für jeden, der sich damit bisher noch nicht so befasst hat.
Ja, also ich fand es ganz interessant, so in meinem privaten Umfeld mitzuerleben, dass viele davon nichts gehört hatten. Mhm. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine Medienbubble-Geschichte. Was ich noch sagen möchte, weil ich ja den Adam McKay-Vergleich gebracht habe, was die Inszenierung und auch das Tempo so ein bisschen angeht. Das Lustige ist ja, Adam McKay dreht ja Satiren. Und das Witzige an dem Film ist so eine richtige Satire, ist es eigentlich gar nicht. Er arbeitet mit den, Handwerklichkeiten einer Satire, aber wenn man mal ehrlich ist, es ist gar keine. Und das Schönste, und ich finde, damit kann man ihn wirklich gut beschreiben, im Pressescreening habe ich zwei Parteien hintereinander gesehen. Das eine war ein normaler Journalist, ich wusste auch nicht, wofür der schreibt, der halt meinte, ja, ist mir alles ein bisschen zu weit hergeholt, bla. Und dann standen da halt zwei Typen vom Spiegel, die halt genau danach meinten, es war genau so. Und ich finde, in dem Moment, das spricht doch schon für den
Film. Ja, also, wie gesagt, man kann bissiger sein, man kann irgendwie vielleicht auch in der Inszenierung raffinierter sein oder beziehungsweise, ich sag mal, zwischen Erkan und Stefan und jetzt 1000 Zeilen. Ich finde Erkan und Stefan von der Inszenierung ja her, damals war der ja richtig frisch. Und aber ich muss sagen, da hat Bully auch gewisse Mechanismen einfach beibehalten. Das mag man vielleicht ein bisschen angestaubt finden. Aber alles in allem, der Film geht nicht mal 90 Minuten, glaube ich.
Ja.
Der rattert so durch und selbst Elias Mbarek geht einem nicht auf den Sack.
Ja.
Also was will man denn da irgendwie großartig noch?
Und den müssen wir noch erwähnen, sein Co.
Ey, Michael hier, warte mal, wie heißt der?
Mit dem Wiener Schmäh.
Ja, 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 Michael Ostrowski, also den ich sowieso über alles liebe. Michael Ostrowski ist einfach...
Wirklich.
Der Szenenklau in diesem Film und Gold wert. Also der ist auf jeden Fall mein Highlight.
Ja, weil Elias Mbareks Figur ihn halt immer mitten in der Nacht anruft mit irgendwelchen Fragen und das ist herrlich.
Ja, so. Alles andere als herrlich ist jetzt nun das Ende dieser Sendung.
Oh, Mensch.
Ja, wir müssen zum Ende kommen. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal in eine kleine, wie soll man sagen, Herbstpause. Ja. Wir melden uns, glaube ich, allerspätestens am 27.10. mit Kino Plus zurück, werden dazwischen aber noch ein paar Folgen Trailer Mania rausballern, vielleicht noch den ein oder anderen Talk und noch ein paar Folgen Bada Binge. Und ja, wir hoffen, wir können die Zeit bis dahin ganz gut überbrücken und sehen uns dann ja gestärkt in aller Frische, hoffentlich wirklich mit alle wieder mit intaktem Immunsystem, sehen wir uns dann so schnell es geht zurück. Nee, wieder. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank, Antje.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.
Tschüss. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.